Vor etwa 1500 Jahren gab es einen Mann in Italien, Benedikt von Nursia. Er hat irgendwann einen Wunsch gehabt, und zwar den Wunsch, aus der Oberflächlichkeit seines Lebens zu fliehen, und hat sich zurückgezogen in eine Höhle, um dort weiter zu leben. Er arbeitete wie gewohnt, aber suchte dort vor allem die Stille zu Gott. Er stand fest im Leben, aber auch fest im Gebet. Und die Menschen merkten das und sie waren ein bisschen neidisch und sie folgten ihm. Einige Anhänger fand er dafür und sie lebten dann so zusammen. Und irgendwann gründete er dann ein Kloster und schrieb eine bedeutende Klosterregel, für die er heute noch bekannt ist, die wir bis heute kennen. Ora et labora. Viele kennen das wahrscheinlich, was so viel heißt wie beten und arbeiten. Seine These war, wer Gott dienen will, der darf nicht nur beten, der muss auch arbeiten, der muss auch handeln, der muss auch tun. Aber wer arbeitet, der darf niemals ohne Gebet arbeiten. Und ich habe beobachtet, dass in meinem Leben, aber auch im Grundsatz im Leben der Gemeinde, wir oft Schwierigkeiten haben. Auf der einen Seite, da arbeiten wir, da tun wir, da machen wir Dinge, wir kümmern uns um Dinge und wir wollen etwas erarbeiten, wir wollen etwas erreichen, aber wir beten oft nicht ausreichend dafür. Wir beten vielleicht kaum dafür. Es fehlt irgendwie die Abhängigkeit zu Gott. Es fehlt die Kraft Gottes in unserer Arbeit, in unserem Handeln. Oder auf der anderen Seite gibt es die Situation, wir beten um Dinge, vielleicht sogar kontinuierlich und beständig und dauerhaft. Und wir beten und beten dafür, aber wir trauen uns nicht wirklich, aktiv zu werden in dieser Sache. Wir trauen uns nicht wirklich, einen Glaubensschritt nach dem anderen voranzugehen, weil wir vielleicht Angst haben vor den Konsequenzen, weil wir vielleicht Angst haben, dass es schief geht. Wir haben heute einen Text vor uns, der uns sehr herausfordert, über diesen Grundsatz nachzudenken. Unser Glaubensleben für Gott ist oft ein sehr umkämpftes Gebiet. Es gibt ständig Dinge, die es uns schwer machen wollen. Schwer machen wollen, an Gott festzuhalten. Schwer machen wollen, im Glauben effektiv zu sein, Erfolg zu haben, aktiv Gott zu verherrlichen in unserem Leben. Und ähnlich hat das Volk Israel auch erlebt. Sie stehen jetzt in der Wüste, sie sind schon ein bisschen unterwegs in der Wüste und stehen vor ihrem ersten Feind. Ein Feind, der es ihnen schwer machen will, ein Feind, der sich ihnen in den Weg stellt. Wir wollen heute diese Geschichte nicht nur lesen und verstehen, welches Volk oder welches Problem dieses Volk Israel in der Wüste hatte, sondern wir wollen vielmehr verstehen, dass uns oft das Gleiche bevorsteht. Dass wir oft ähnliche Situationen in unserem eigenen Leben haben, wo wir Feinde haben, die uns gegenüberstehen, die es uns schwer machen wollen, im Glauben voranzugehen, die es uns schwer machen wollen, im Glauben Schritte zu gehen, Erfolg, Frucht zu haben. Gott, er bereitete das Volk vor, er führt es aus der Sklaverei heraus, aus Ägypten. Und ähnlich geht es eigentlich auch jedem einzelnen Sünder, der heute lebt. Jedem einzelnen Sünder, der erlöst wird und mit Jesus lebt. Das heißt nicht, dass er von allem befreit ist und für immer frei leben kann, sondern in gewisser Weise bedeutet das, dass der Kampf nie aufhört. Es gibt auch weiterhin im Leben mit Jesus Herausforderungen, die wir brauchen, um im Glauben zu wachsen, um im Leben mit Jesus zu wachsen. Und so lasst uns gemeinsam diesen Text lesen aus 2. Mose, Kapitel 17 mittlerweile. Ich lese ab Vers 8. Und Amalek kam und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Und Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer und zieh aus. Kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf dem Gipfel des Hügels stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm gesagt hatte, um gegen Amalek zu kämpfen. Und Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Gipfel des Hügels. Und es geschah, wenn Mose seine Hand erhob, so hatte Israel die Oberhand. Und wenn er seine Hand ruhen ließ, so hatte Amalek die Oberhand. Und die Hände Moses wurden schwer. Da nahmen sie einen Stein und legten diesen unter ihn. Und er setzte sich darauf. Und Aaron und Hur unterstützten seine Hände hier einer und dort einer. Und so waren seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua streckte Amalek und sein Volk nieder mit der Schärfe des Schwertes. Und der Herr sprach zu Mose, schreib dies zum Gedächtnis in ein Buch und lege in die Ohren Josuas, dass ich das Gedächtnis Amaleks ganz und gar unter dem Himmel austilgen werde. Und Mose baute ein Altar und gab ihm den Namen, der Herr, mein Banner. Und er sprach, denn die Hand ist am Thron Jahs. Krieg hat der Herr gegen Amalek von Geschlecht zu Geschlecht. Soweit der Text, den wir uns heute anschauen möchten. Und damit wir ein bisschen mehr verstehen können, worum es eigentlich bei diesem Kampf zwischen Israel und Amalek ging, müssen wir etwas weiter zurück in die Geschichte gehen. Im ersten Buch Mose werden uns zwei Brüder vorgestellt, die es nicht immer leicht miteinander hatten. Und die Familiengeschichte dieser zwei Brüder, die ist sehr kompliziert geworden. Jakob und Esau. Jakob, er schlich sich das Erzgeburtsrecht seines Bruders. Er hat es ihm abgekauft durch eine gute Suppe. Gute Suppe hat viel Macht, wenn man hungrig ist. Anschließend bekam er dann durch die List gegenüber seinem Vater auch den Segen, der eigentlich seinem Bruder zustand. Und das gefiel diesem Bruder gar nicht. Esau war sehr zornig und er wollte gern seinen Bruder töten. Also lebten sie lange getrennt. Logischerweise ist Jakob geflohen. Und erst viele Jahre später gab es eine friedensvolle Vereinigung dieser Familie wieder. Zumindest unter diesen Brüdern. Aber es entsteht dadurch ein wichtiges Bild, das die Bibel immer wieder aufgreift, in der Bibel über Jakob und Esau. Jakob wird zu demjenigen, der von Gott gesegnet ist. Er bekommt all das Gute von Gott. Er ist der Mann, der die Verheißungen bekommt. Er ist der Mann, der den reichen Segen von Gott bekommt, egal wo er ist. Dort, wo er ist, ist er gesegnet. Er bekommt den Namen Israel. Der Name wird ihm zugesagt. Er wird zum Glaubensvater der Nation und seine Söhne werden zu den 12 Stämmen Israels. Und Esau hat nichts davon. Er bekommt nichts davon. Sein Name verschwindet immer mehr von der Bildoberfläche und er hat nicht Teil an den Verheißungen. Keinen so großen, guten Segen bekommen wie sein Bruder Jakob. Und auch die Schrift selber, sie thematisiert das immer wieder und zeigt sogar, dass Gott sich selbst gegen Esau gestellt hat. Wir lesen nicht mal, dass Esau etwas Besonderes dafür getan hätte oder dass er sich das irgendwas verdient hätte, dass Gott so mit ihm umgehen würde. Aber die Bibel sagt es einfach in Malachi 1, Vers 2. War nicht Esau der Bruder Jakobs, spricht der Herr. Und ich habe Jakob geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Und ich habe seine Berge zur Wüste gemacht und sein Erbteil für die Schakale der Steppe. Gott sagt hier also, er hat Jakob seine Liebe gegeben, seine Anerkennung gegeben, aber nicht Esau. Und Esau bekommt so ein Erbteil in der Wüste. Und die Nachkommen von Esau, sie übernehmen eine Rolle in der Bibel. Und die Bibel gebraucht diese Nachkommen von Esau oft als die Feinde des Volkes Gottes. Sie gebraucht sie oft als ein Bild für die Sünde, für den Feind, vor dem sich das Volk fürchtet, ein Feind, den Gott aber austilgen würde. Die Nachkommen von Esau sind sozusagen in erster Linie die Edomiter. Sie werden in der Bibel oft verwendet, um die Sünde aufzumalen und den Feind für Israel. Und die Edomiter, sie hatten aber ein festes Königreich südlich von Juda. Heute ist das ungefähr Südjordanien. Aber das ist nicht das einzige Volk, das von Esau abstammt. Es wird auch gesagt in 1. Mose 36, Vers 12, dass der Enkel von Esau den Namen Amalek trug. Daraus entstanden also die Amalekiter aus dem Enkel von Esau. Und im Gegensatz zu den Edomitern hatten die Amalekiter kein festes Königreich, sondern sie waren ein Nomadenvolk in der Wüste. Sie wanderten in der Wüste umher und hatten eine Aufgabe, sie plünderten die Schwächeren aus. Sie griffen sie an, versuchten sie zu übernehmen und plünderten alles, was sie bekommen konnten. Und vermutlich hörten sie jetzt hier in dieser Wüste, dass das Volk Israel mit viel Gold, aber schutzlos und unvorbereitet in der Wüste umherhaust. Und sie dachten, es wäre doch gut, ihn ein wenig Gold abzuknüpfen und sie fertig zu machen. Sie machten sich also hier wieder zu Feinden für Israel und waren bereit zum Kampf gegen sie. Und wenn wir die Bibel weiterlesen, dann fallen uns viele Bibelstellen auf, in denen wir sehen können, dass das noch oft öfter passieren würde. In 5. Mose gibt es eine Stelle in Kapitel 25, wo Gott seinem Volk gebietet, die Amalekiter nicht zu vergessen, weil sie ein heimtückisches und gefährliches Volk sind. In 1. Samuel 15 lesen wir, wie Gott Saul, dem König Saul, dem ersten König des Volkes, den Auftrag gibt, Amalek zu vernichten. Aber er tut es nicht vollständig und macht einen Kompromiss dafür. Auch später in Esther können wir sehen, dass Haman, der Agiter, ein Nachkomme von Amalek ist, der auch vorhat, das Volk Gottes zu vernichten. Wir sehen also, dass diese Kämpfe zwischen Amalek und Israel immer wieder anhalten würden und immer wieder auftauchen in der Bibel und dieses Bild uns vertraut ist. Amalek war in dieser Situation für das Volk Israel genau das, was die Sünde für uns ist. Sie kommt und sie greift uns an, wo wir schutzlos sind, wo wir nicht darauf vorbereitet sind. Israel, sie wurden von Amalek angegriffen in der Wüste, sie wurden überrascht, sie waren nicht darauf vorbereitet. Sie mussten in einem Moment beginnen zu kämpfen, wo sie das überhaupt nicht wollten, wo sie das überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Es ist anders wie später in der Situation von Josua, der darauf vorbereitet wird, das Land einzunehmen. Sie werden hier angegriffen und sind nicht bereit dafür. Die Sünde kann für uns oft so sein wie ein nicht angemeldeter Besuch, den wir nicht leiden können. Nicht angemeldeter Besuch ist für viele Menschen nicht so angenehm, vor allem wenn sie ihr Haus nicht vorbereitet haben, aber ein nicht angemeldeter Besuch, den man nicht leiden kann, ist noch viel schlimmer. Er ist auf einmal da und will rein und so ist die Sünde für uns. Auf sowas kann man nie vorbereitet sein. Die Sünde, sie fragt nicht, ob es dir gerade passt. Sie fragt nicht, ob du bereit bist, zu widerstehen. Sie fragt nicht, ob du bereit bist, gegen sie anzukämpfen und standzuhalten. Sie kommt meistens genau in dem Punkt in deinem Leben auf, an dem du schwach bist, an dem du dich elend fühlst, an dem du gar nicht kämpfen willst oder kämpfen kannst. Sie kommt dann, wenn du es gar nicht gebrauchen kannst. Wenn du auf einem geistlichen Höheflug bist, dann hast du meistens nicht solche Kämpfe, wie wenn du es in einem Tiefgang bist. Die Sünde ist für uns ein meist unsichtbare Gegner. Es sind Dinge, die wir in unserem Herzen empfinden. Es sind Gedanken, die wir in unserem Herzen haben. Es sind Dinge, die wir fühlen. Es sind Dinge, die wir glauben. Es sind Dinge, die wir denken. Die Bibel sagt das immer wieder und wir haben es vorher gelesen, dass unser Kampf, den wir kämpfen, nicht in Fleisch und Blut ist, sondern gegen unsichtbare Feinde, die sich gegen uns aufgestellt haben. Und das macht es schwer für uns. Mose erstellt hier eine Armee zum Kampf auf und gibt diesen Auftrag an Josua weiter. Und Josua geht in diesen sichtbaren Kampf hinein. Er tritt hier zum ersten Mal als ein Mann, der Verantwortung übernimmt in Erscheinung. Und er soll diesen Kampf anführen und Männer dafür aussuchen. Es ziehen also nicht alle in den Krieg, sondern nur einige Ausgewählte. Mose, er sieht also die Gefahr dieser Amalekiter und er wusste, dass es jetzt zum Kampf kommen würde. Er bereitet sich davor und er wusste, dass sie nur siegen könnten, wenn sie kämpfen würden. Es gäbe vielleicht auch andere Lösungsansätze für Israel an dieser Stelle. Sie hätten sie vielleicht bestechen können. Mit dem Gold, das sie dabei hatten, wäre vielleicht sinnvoller, als später ein goldenes Kalb daraus zu bauen. Sie könnten irgendwie mit ihnen verhandeln. Sie könnten einen Kompromiss machen. Aber Mose wusste, dass das ein Kampf ist, den sie kämpfen müssen. Er wusste, dass das ein Feind ist, der sie nicht in Ruhe lassen würde und der gegen sie kämpfen muss bis zum Sieg. So ist es oft auch in unserem Leben, dass es Dinge in unserem Leben gibt, die uns bevorstehen. Den können wir nicht ausweichen. Da können wir nicht einen Bogen drumherum machen. Da können wir keinen Kompromiss machen. Da gibt es nur eine Möglichkeit, im Glauben zu kämpfen, im Glauben zu handeln. Wenn es um die Sünde geht und den Teufel und den Tod, der uns bevorsteht, gibt es nur die Möglichkeit, dagegen in den Kampf zu gehen oder davon übernommen zu werden. Entweder wird die Sünde über uns siegen und uns ausnehmen, oder wir werden den Sieg über diese Sünde erlangen. Es muss zum Kampf kommen. Und was hier also aktiv geschieht, ist, dass Mose und Josua beide aktiv in einem Kampf werden, der ihnen bevorsteht. Mose, er würde auf den Berg steigen, sichtbar, während Josua mit einigen Männern in die Schlacht zieht. Sie stehen nicht einfach nur da und warten, bis Gott irgendetwas tut. Das mussten sie schon einmal tun. Sie mussten vor diesem Schilfmeer stehen und warten, bis Gott dieses Meer auftut, damit sie dann aktiv dahin durchgehen können. Aber jetzt ging es nicht darum zu warten, bis Gott etwas tut, sondern es ging darum, etwas zu tun, selber etwas zu tun. Manchmal, da fällt es uns schwer, von uns aus aktiv in den Kampf gegen die Sünde zu gehen. Vielleicht denken wir dann an die Kraft, die uns dafür fehlt. Oder wir denken an das Scheitern, das wir schon die viele Male vorher in unserem Leben hatten. Uns fällt es manchmal schwer, uns der Sünde in den Weg zu stellen, sie nicht an uns ranzulassen, weil wir nicht die Kraft dafür empfinden, dagegen kämpfen zu können. Aber es ist ein Auftrag, den wir haben. Ein Auftrag, den wir an vielen Stellen der Schrift bekommen. Aufgerufen sind wir dazu, gegen die Sünde zu kämpfen. Ein Leben zu führen, das wir auch damit beschreiben könnten, einen Glaubenskampf zu haben. Und Paulus, er schreibt diese ermutigenden, aber auch ermahnenden Worte an seinen Schüler Timotheus. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 12 heißt es dann: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Er hat dieses Bekenntnis abgelegt, dass er zu Jesus gehört, vor anderen Menschen. Er hat das ewige Leben, zu dem er auch berufen worden ist. Timotheus hatte all diese Dinge. Er war anerkannt als Mann Gottes vor anderen Menschen. Er hatte Aufgaben, er hat Dinge angeleitet. Er war mit einem der größten Theologen, den die Welt jemals gesehen hat, unterwegs. Er hatte all diese Dinge. Aber er sollte diesen Glaubenskampf trotzdem treu kämpfen. Und manchmal brauchen wir diese Ermutigung und diese Ermahnung dazu. Und manchmal ist das auch leichter gesagt als getan. Das kann oft in unserem Leben viel herausfordernder sein, als wir es uns im ersten Moment vorstellen. Aber dazu sind wir berufen. Daran sollen wir festhalten. Da sollen wir in der Heiligung wachsen. Doch Jakobus bringt das sehr auf den Punkt, als er über die Angriffe des Teufels spricht. In Jakobus 4, Vers 7: Unterwerft euch nun Gott. Widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Bei diesen Angriffen gibt es nur zwei Willen, nur zwei Seiten. Die Seite Gottes, die Seite des Guten, die Seite der Gnade und die Seite der Sünde, des Bösen und des Teufels. Und wenn wir nicht auf der Seite Gottes stehen und für ihn einstehen, passiert es schnell, dass wir auf die Seite des Gegners gezogen werden. Wann immer uns dann in unserem Leben bewusst wird, dass die Sünde vor unserer Herzenstür steht und hinein will, tun wir gut daran, die Gesinnung anzunehmen und zu kämpfen, bereit zu sein, dieser Sünde zu widerstehen. Es lohnt sich. Es lohnt sich, diesen guten Kampf zu kämpfen und Schritte gegen die Sünde zu gehen, ihr widerstehen zu wollen, sie nicht in unser Herz hineinlassen zu wollen. Aber es geht auch darum, im Kampf zu beten. Während Josua nämlich die Truppen in diesen Kampf hineinführt gegen Amalek, nimmt Mose sich noch zwei Männer mit und geht auf diesen Berg, Aaron und Hur. Ich lese diese Verse auch nochmal vor. Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Gipfel des Hügels und es geschah, wenn Mose seine Hand erhob, so hatte Israel die Oberhand und wenn er seine Hand ruhen ließ, so hatte Amalek die Oberhand. Wir sehen hier also, Mose befindet sich mit diesen zwei Männern bereits oben auf dem Gipfel, von wo aus er vermutlich diesen Kampf sehen konnte und er hebt mit seinen Händen vermutlich den Stab Gottes hoch. Er sagt zu Josua, er nimmt den Stab Gottes mit auf diesen Berg. Nun, wir erinnern uns an diesen Stab. Der Stab symbolisiert Gottes Autorität und seine Anwesenheit. Durch diesen Stab wurden viele Dinge vollbracht und getan, viele Plagen ausgeübt. Das Meer wurde daraus geteilt, aus dem Felsen kam Wasser. All diese Dinge, sie sind durch die Autorität Gottes, durch diesen Stab Gottes geschehen. Wenn Mose seine Hände dann irgendwann müde wurden und er sie runternahm, damit sie ruhen, bekam Amalek im Kampf die Oberhand und der Kampf entwickelte sich gegen Israel. Und wenn er seine Hände aber wieder nach oben hob, dann bekam Israel die Oberhand und es lief gut für sie. Und ähnlich ist das auch eine Parallele für unser Glaubensleben. Unser Glaubenskampf, er geschieht immer auf zwei Ebenen, immer auf zwei Seiten. Einerseits kämpfen wir gegen die Sünde im Fleisch, indem wir aktiv handeln, indem wir vielleicht unser Umfeld ändern, indem wir uns mit Dingen beschäftigen oder nicht mehr mit Dingen beschäftigen, indem wir vielleicht mit Menschen reden und Hilfe bekommen. Wir tun Dinge, wir handeln. Das ist die eine Seite. Wir fliehen vor der Sünde. Wir bauen uns Zäune auf, die uns schützen sollen vor der Sünde. Wir bauen uns oder entwickeln Gewohnheiten, die uns eine Hilfe sind, nicht zu sündigen. Aber dann geht es noch in einen viel geistlicheren Kampf im Gebet. Denn sobald wir aufhören, im Gebet zu ringen und zu kämpfen, wirkt sich das meistens auch in unserem fleischlichen Kampf gegen die Sünde sehr aus. Es ist immer dasselbe. Wenn wir im Geist schwach werden, dann werden wir es auch im Fleisch. Diese Dinge sind nicht trennbar voneinander. Es geht um beides. Ora et labora, beten und arbeiten. Es ist das, was wir brauchen. Die Kraft, die wir für den Kampf brauchen in unserem Leben, kommt aus dem Gebet. Mose, er stand oben im Vertrauen darauf, dass Gott ihm diesen Sieg schenken würde. Und er hebt diesen Stab in die Höhe, aber das bleibt nicht ohne Anstrengung. Es ist auch herausfordernd, lange im Gebet zu sein. Es ist herausfordernd, lange um eine Sache beten zu müssen. Aber so wie Mose seine Arme müde wurden und es anstrengend für ihn war, können auch wir schnell müde im Gebet werden. Und manche Glaubenskämpfe, sie gehen lange und sie zehren an uns. Aber die Kraft, die wir dafür brauchen, in unserem Glaubensweg festzuhalten und standzuhalten, diese Kraft, die gewinnen wir aus dem Gebet. Solange wir uns beständig vor dem Herrn demütigen und beten, dürfen wir wissen, dass wir abhängig sind von ihm. Wenn wir irgendwann aufhören zu beten und uns nur noch auf das Handeln konzentrieren, können wir uns nicht mehr sicher sein, dass wir abhängig sind von ihm. Dann werden wir oft schwach. Es wird immer dann schwierig, in einem Glaubenskampf zu stehen, wenn wir aufhören zu beten. Dann merken wir oft, wie die Sünde mehr Kraft bekommt. Wir haben es also nötig, in unserer Beziehung zu Gott die Kraft aus ihm zu schöpfen, aus ihm zu empfangen. Sie ist nicht in uns. Aber solange die Autorität Gottes über unser Leben steht, solange die Kraft Gottes über unser Leben wirkt, so wie es über das Volk Israel war, läuft es gut. Es gibt da diesen Unterschied im Gebet. Es ist immer wieder dieses eine, da ein Anliegen vor Gott zu haben und um dieses Anliegen vor Gott zu beten. Und immer wieder daran zu denken und es dann wieder im Gebet zu erwähnen. Aber es ist was völlig anderes, im Gebet zu ringen, zu kämpfen und nicht nachzulassen. Und Paulus erzeichnet uns dieses Bild auf in 1. Timotheus 2, Vers 8, dass vor allem die Männer die Aufgabe haben, die Verantwortung haben, das Gebet voranzubringen, dauerhaft zu beten durch Aufheben der Hände. Er sagt, ich will, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben ohne Zorn und zweifelnde Überlegungen. Die Männer, sie sollen beten mit einer festen Gesinnung, mit einem festen und standhaften Blick auf Gott, mit erhobenen Händen, sagt Paulus hier. So wie Mose sichtbar seine Hände erhob, sollen Männer diese Rolle aufnehmen und beten. Frauen natürlich auch, aber die Männer haben die Verantwortung dafür, das vorzuleben. Im Gebet aber zu kämpfen, das geht noch viel tiefer und noch viel weiter. Paulus ergibt einem Mitstreiter im Glauben dieses Zeugnis. Es hat mich immer wieder schon sehr geprägt aus Kolosser 4, Vers 12. Der Epaphras. Und er sagt, es grüßt euch der Epaphras, der einer von euch ist. Ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten. Damit ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes steht. Epaphras, er betet nicht nur. Er bringt nicht immer wieder nur dieses Anliegen vor Gott, er ringt in den Gebeten, er kämpft in den Gebeten um diese Geschwister. Das ist es, was wir nötig haben. Das ist es, was wir lernen müssen. Ein Glaubenskampf im Gebet zu erleiden, zu kämpfen. Nicht abzurücken, wenn es anstrengend wird. Nicht aufzuhören, wenn es schwer wird. Die Frucht von so einem geistlichen Erfolg hängt von der Kraft Gottes in unserem Leben ab. Aber kann es nicht sein, wenn wir uns diese Frage stellen, kann es nicht sein, dass wir oft deshalb Niederlagen in unserem Leben erleben und in gewissen Lebensbereichen dauerhaft schwach bleiben, weil wir es entweder nie gelernt haben oder bereits in unserem Leben verlernt haben, im Gebet zu kämpfen, diesen geistlichen Kampf an uns zu nehmen und mit Gott um Dinge zu ringen? Kommen wir nicht manchmal genau aus diesem Grund zu einer Kraftlosigkeit, zu einer Fruchtlosigkeit in unserem Leben? Und dann gibt es zwar noch den Kampf im Fleisch, den wir versuchen aufrechtzuerhalten, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir frustriert sind, weil wir es nicht schaffen. Es gibt einen Mann, der mich vermutlich geprägt hat, wie kein anderer. Ich habe ihn immer wieder schon erwähnt, auch in Predigten, es ist John Hyde. Er wurde genannt The Praying Hyde, der betende Hyde. Und versteht mich nicht falsch, aber wenn mein Haus brennt und meine Familie in Sicherheit ist, gibt es zwei Dinge, die ich noch aus meinem Haus hole. Es ist meine Bibel und die Biografie von John Hyde. Diese zwei Dinge gilt es dann noch zu retten und sie bei mir zu haben. Alle anderen Dinge könnte ich auch getrost verbrennen lassen. Vielleicht habe ich dieses Beispiel schon einmal erzählt, aber ich erwähne es noch einmal. Er war wahrscheinlich der Mann, der die größten Spuren von geistlichen Wünschen und Bitten in meinem Leben hinterlassen hat, diesem Vorbild zu folgen. Wenige Personen haben mich so herausgefordert wie er selbst. An einer Stelle in seinem Leben, da gab es diesen indischen Missionar, der ihn besuchte und der diesen John Hyde zum ersten Mal begegnete. Sie trafen sich in einer Konferenz in Indien und dieser Missionar hatte eine lange Reise hinter sich und war sehr müde. Er wurde dann dort direkt zum Essen frühmorgens eingeladen und brauchte einige Zeit zur Ruhe, meinte er. Aber dann traf er dort auf Hyde und er meinte dann, dass er ihn brauche und am Ausgang auf ihn warte. Und als er dann zum Ausgang kam, dieser Missionar, wollte John Hyde ihn gleich mitnehmen in den Gebetsraum. Und der Missionar, er wandte erst ein, er ist müde von der Reise, er braucht wahrscheinlich viel Ruhe, weil er am Nachmittag ja die Vorträge halten müsste auf der Konferenz, aber er ging trotzdem noch, so meinte er, für eine kurze Gebetszeit mit hinein. Im Gebetsraum angekommen, ging dann John Hyde auf seine Knie und begann zu beten. Ich lese einige Verse vor von dem, was der Missionar dazu aufgeschrieben hat. Er sagt, ich kann mich nicht mehr erinnern, was er im Einzelnen betete. Doch ich wurde sofort und unmittelbar in die Gegenwart Gottes gezogen. Alles Verlangen, den Raum wieder zu verlassen und auszuruhen oder gar ein wenig zu schlafen, war verflogen. Die Umgebung, in der ich mich befand, war mir nicht mehr wichtig. Ich war in eine mir völlig neue Welt eingetreten und wollte unbedingt darin bleiben. Wir hatten den Gebetsraum gegen 8 Uhr morgens betreten. Mehrere der Anwesenden waren zwischenzeitlich gegangen. Dafür waren andere eine Zeit lang gekommen und auch wieder gegangen. Doch Hyde lag mittlerweile auf dem Fußboden und flehte zu Gott, meist leise, doch einige Male hatte er auch laut gebetet und die anderen in seinem Gebetseifer mitgerissen. Die Mahlzeiten waren vergessen und meine Müdigkeit war auch verflogen. Ich dachte auch nicht mehr an den Vortrag über Erweckung, den ich am Nachmittag halten sollte, um den ich mir so viele Sorgen gemacht hatte. Ich fühlte mich nur wohl und emporgehoben in dieser Atmosphäre des Gebets und der Gegenwart Gottes. Dann um 15.30 Uhr, also 7,5 Stunden später, 7,5 Stunden Gebet mit diesem John Hyde, bringt er diesem Missionar einen Tee und führt ihn zu dem Saal, an dem er diesen Vortrag halten sollte. Und er verabschiedet ihn an diesem Saal mit den Worten, geh hinein und halte deine Predigt, das ist jetzt deine Aufgabe. Ich gehe zurück in den Gebetsraum und werde für dich beten, das ist meine Aufgabe. Und er geht hinein und er predigt die Predigt seines Lebens. Eine Predigt, von der er nie so eine große Kraft erlebt hätte, wie die Botschaft wirkt und andere Menschen erreichte. Nach dieser Predigt geht er zurück, um den John Hyde zu suchen und er findet ihn im Gebetsraum auf den Knien und er betet dort. Und er kniet sich neben ihn und weiß, dass er ihm nichts sagen muss. Er muss ihm nicht sagen, wie es gewesen ist, weil er alles wusste. Gemeinsam knieten sie dort und priesen Gott für sein Wirken. Dieser Mann, dieser John Hyde, hat vielen, vielen Missionaren, vor allem in Indien, das Beten gelehrt und ihnen gezeigt, was es bedeutet, im Gebet zu kämpfen und zu ringen. Und in dieser Zeit, als er dort war, gab es viele Missionare in Indien und sie mochten ihn eigentlich nicht. Sie waren kein Fan von The Praying Hyde, weil er immer nur gebetet hat. Und das hat die genervt. Die haben sich abgemüht, die haben Vorträge vorbereitet, die haben viele Dinge gemacht und er hat die meiste Zeit seines Tages nur gebetet. Aber über die Jahre wurde er für den ersten und den zweiten und den dritten, für all die anderen immer ein größeres Vorbild und sie wünschten sich so zu werden wie er. Manchmal brauchen wir genau solche Vorbilder, die für uns abstrakt wirken, die für uns unmenschlich wirken, um es neu zu lernen, ein kämpfendes Gebetsleben zu haben. Um es mal wieder neu zu lernen, dass die Sünde manchmal so wehtut, dass das Leid in unserem Leben so wehtut, bis wir überhaupt irgendwann mal bereit sind, länger als 10 Minuten zu beten, länger als 20 Minuten zu beten, in einen Gebetskampf zu gehen. Und vielleicht stehst du in deinem Leben irgendwo in einem Glaubenskampf. Richte dir doch einmal diese Zeit ein. Eine längere Zeit. Bete doch mal eine ganze Stunde für dieses Problem, für diese Person, die Gott dir aufs Herz gelegt hat, für diese Sache, die dich beschäftigt, die dich runterzieht. Mit Gott alleine stell dich mal in dieses Gebet hinein und du wirst schnell merken, wie deine Sichtweise auf dein eigenes Leben, auf deinen Glaubenskampf sich ändert. Wir konzentrieren uns so oft auf die Dinge, die wir sehen können, die Dinge, die wir beeinflussen können, die Zäune, die wir uns bauen können, die Gewohnheiten, von denen wir uns versprechen, dass sie die Lösung für uns sind, die Menschen, von denen wir uns versprechen, dass ihr Rat uns die größte Hilfe sein würde, und verpassen den Ort, wo wir diese Kraft bekommen, diesen Glaubenskampf kämpfen zu können, im Gebet. Es lohnt sich, diesen Kampf im Gebet zu kämpfen. Es lohnt sich, wenn wir uns bewusst in die Abhängigkeit Gottes stellen und bewusst bei ihm darum bitten, uns diesen Sieg zu geben. Es gibt aber auch noch einen dritten Punkt, den uns dieser Text zeigt. Es ist im Kampf gestützt zu werden. Mose erhebt seine Hände hoch und sie werden schwer und immer wieder lässt er sie hinunter. Und dann läuft es schlecht im Kampf gegen die Amalekiter. Und nun nehmen diese zwei Männer, die Mose begleiten, einen Stein, einen großen Stein, auf den er sich setzen kann und stützen von beiden Seiten jeweils seine Arme. Wenn du schon mal einen Gegenstand für einige Minuten hochgehalten hast, dann wirst du schnell merken, wie deine Arme schnell schwach werden und dir die Kraft ausgeht. Bereits nach kürzester Zeit hast du nur noch ein Bedürfnis, und zwar diesen Gegenstand endlich loslassen zu dürfen und deine Arme zu entspannen. Und so ging es Mose. Aber mit Hilfe dieser zwei Männer hielt er den ganzen Tag seine Arme hoch, bis die Sonne unterging. Und ganz ähnlich wie es Mose ging, geht es uns doch oft im geistlichen Leben, nicht wahr? Am Anfang sind wir stark im Gebet. Am Anfang sind wir ermutigt im Gebet. Am Anfang können wir treu beten wie Weltmeister. Aber nach einer Zeit wird es immer schwerer. Es kostet uns Überwindung. Je länger der Kampf geht, den wir kämpfen müssen, desto schwieriger wird er für uns. Wir erleben das dann oft in unserem Leben, dass wir im Geistlichen die Kraft verlieren. Im Geistlichen irgendwann müde werden. Und dann fällt es uns schwer, weiterzukämpfen. Und das ist nicht das, was wir von Anfang an wollten. Wir wollten immer durchhalten. Wir wollten immer stark sein. Wir wollten immer treu sein. Aber irgendwann wird es schwer und wir werden müde. Und dann fällt es uns schwer, festzuhalten. Und manchmal braucht es gar nicht so viel dafür, dass wir schon an geistlicher Kraft verlieren. Ein stressiger Alltag, ungeduldige Kinder, Rückschläge im Glaubensleben, Konflikte mit Menschen, Ablenkung, Krankheit, Beruflosigkeit, unvorhergesehene Dinge, die in unserem Leben passieren. Es braucht nicht viel. die in unser Leben hineinwirken, damit unser geistliches Leben nicht mehr so läuft wie vorher. Manchmal braucht es nur Ferien oder Urlaub und schon fällt es uns schwer, weiter im Glaubenskampf zu stehen. Aber der Kampf im Gebet ist etwas, in dem Glaubensgeschwister uns so gut unterstützen können. Wenn sie uns dabei unterstützen, dann wird die Last, die wir tragen, leichter. Aaron und Hur stützen hier die Arme von Mose und so gewinnt Mose auf diese Weise neue Kraft und seine Last ist nicht mehr so schwer, die er tragen muss. Und so ist das auch mit Glaubensgeschwistern im Glaubenskampf. Die Last wird leichter, weil sie von anderen Menschen geteilt wird, weil sie sich daran beteiligen. Und von Zeit zu Zeit tut es einem jeden von uns gut, unsere Last, die wir im Glauben tragen müssen, mit anderen Menschen zu teilen. Wir heben Paulus ganz oft auf eine Stellung. Er ist das Vorbild für alle gewesen. Er hat unendlich viele Gemeinden gegründet. Er hat Menschen ermutigt, er hat sie gestärkt. Aber es gibt nicht wenig Bibelstellen, in denen er selbst auch um Gebet bittet. In denen er selbst auch die Geschwister ermutigt, für ihn zu beten. Weil auch er eine Last hat, die er gerne mit anderen teilt. 2. Thessalonicher 3 schreibt er, ihr Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn laufe und verherrlicht werde, wie auch bei euch. Und dass wir errettet werden von schlechten und bösen Menschen, denn der Glaube ist nicht aller Teil. Kolosser 4, Vers 3. Und betet auch für uns, damit Gott uns eine Tür des Wortes auftue, das Geheimnis des Christus zu reden, um dessen Willen ich gebunden bin. Paulus hatte es ebenso nötig, dass man für ihn betet, dass man auch seine Last, die er zu tragen hat, auf sich nimmt. Auch er hatte Glaubenskämpfe über das Evangelium, über die Menschen, die es hören sollten. Und obwohl er so ein Glaubensvorbild war und obwohl er sein ganzes Leben Gott widmete, brauchte er die Unterstützung anderer Personen. Er konnte das nicht alleine bewältigen, auch wenn es manchmal so aussehen mag. Aber die Last, die du in deinem Leben tragen musst, den Glaubenskampf, den du in deinem Leben zu kämpfen hast, den musst du nicht alleine schaffen. Du darfst diese Last mit deinen Glaubensgeschwistern teilen. Dafür gibt es so viele Möglichkeiten, so viele Wege in geistlichen Freundschaften, in Gebetspartnerschaften. Einige haben Taufpatenschaften. Vielleicht bist du in einem unserer Hauskreise in der Gemeinde, wo es sich wahrscheinlich am besten eignet. Ein kleiner Kreis von Personen, dem du vertraust, die für dich einstehen im Glaubenskampf. Aber nicht nur das Mitteilen, nicht nur das Last auf andere Menschen legen, sondern auch selbst das Aufnehmen, das Mittragen, das Mitleiden, das Mitbeten. Wir sind dazu aufgerufen, die Last des anderen zu tragen. Das musst du nicht alleine. Du musst diesen Kampf nicht alleine kämpfen, sondern wir dürfen das gemeinsam. Abschließlich auch im Kampf siegen. Der Text berichtet uns, dass Josua letztlich Amalek durch die Schärfe seines Schwertes besiegt. Aber Gott macht bewusst, dass Amalek nicht nur in dieser einen Schlacht geschlagen werden würde, sondern vielmehr, dass Gott sie eines Tages unter dem Himmel austilgen wird. Vollständig. Gott lässt Mose und Josua also nicht im Dunkeln darüber, wie es mit diesem Volk Amalek, das sie jetzt in dieser einen Schlacht geschlagen haben und sie zurückgedrängt haben, wie es weitergehen würde mit ihnen. Denn Gott hat bereits den Sieg über Amalek versprochen und beschlossen. Und er wollte, dass Mose diese Worte über den Sieg von Amalek aufschreibt und es Josua ins Ohr hineinlegt. Gottes Beschluss also, die Amalekiter auszutilgen, war ein Versprechen, das Gott einlösen würde, einhalten würde, weil Gott seine Versprechen immer einhält. Und genau ist das ist auch das, was passiert ist. Dieses Versprechen Gottes wurde gehalten. Zum einen wurden die Amalekiter durch Saul bekämpft und niedergestreckt. Ein kleiner Rest blieb übrig, der sich aber in der Zeit des Exils vollständig verläuft. Es gibt sie nicht mehr. Sie sind nicht mehr da. Und Mose erbaut einen Altar und er lobt Gott nicht nur für den Sieg, den er ihnen gegeben hat, sondern er wird sich auch im Klaren darüber, dass die Israeliten zwar gekämpft haben, aber Gott der eigentliche Kämpfer gewesen ist. Gott derjenige ist, der diesen Kampf führt gegen Amalek. Und das ist eine wichtige Parallele für uns. Denn der Kampf, den wir gegen die Sünde führen in unserem Leben, ist nicht in erster Linie ein Kampf, den wir führen. Es ist ein Kampf, den Gott führt. Es ist nicht so, dass Gott Menschen rettet und diese Menschen dann gegen die Sünde kämpfen und alleingestellt sind. Da steckt viel mehr dahinter. Es ist ein Kampf, den Gott führt, weil es etwas Persönliches für ihn ist. Und vielleicht erleben wir das heute viel mehr, dass wir einerseits gegen die Sünde ankämpfen und sie zurückweicht, aber sie wieder zurückkommt in unser Leben hinein. Aber Gott hat versprochen, dass es einen Tag gibt, an dem wir bei ihm sein werden. Und dann wird die Sünde vollständig ausgetilgt sein. Dann gibt es keine Sünde mehr. Und über Jesus wird gesagt, dass er auf die Erde kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das Ziel Jesu ist also, das kaputt zu machen, das der Teufel sich mühevoll aufgebaut hat, das er mit seiner ganzen Kraft verteidigt. Aber am Kreuz hat Jesus diesen Sieg schon erlangt. Am Kreuz hat Jesus schon über den Teufel triumphiert. In den Augen Gottes, in dem, was Gott sehen kann, wenn er die Sünde ansieht, wenn er den Teufel ansieht, ist, dass sie schon besiegt ist. Dieser Sieg ist schon bewirkt und schon beschlossen, auch wenn sich dein und mein Leben oft nicht so anfühlt. Es kann sich auch von Zeit zu Zeit in unserem Leben so anfühlen, als hätte die Sünde die Oberhand und als würde sie uns kaputt machen und sie uns zerstören und nichts von uns übrig lassen. Aber Jesus hat bereits den Sieg über den Teufel und die Sünde. Da ist keine Kraft mehr dahinter, wie es davor so war. Wolfgang Dück beschrieb das ganz gut in einer seiner früheren Predigten. Er sagte, Teufel ist wie eine abgeschnittene Blume. Man kann sie sich in die Vase stellen, sie sieht gut aus, aber da ist kein Leben mehr drin. Es dauert noch eine kleine Zeit, dann wird diese wunderschöne Blume verwelken und alle werden sehen, dass sie tot ist. Und so wird es mit dem Teufel sein. Er sagte, Teufel ist wie ein Huhn, dem der Kopf abgehackt wird. Das Blut spritzt raus und das Huhn rennt noch herum, aber nur eine kurze Zeit. Schon bald wird da nicht viel davon übrig bleiben. So ist der Teufel. Er hat nicht mehr die Kraft, die er vorher hatte. Gott kämpft durch seinen Sohn Jesus Christus in uns, die wir glauben. In unserem Leben, in unserem Herzen führt er einen Kampf gegen die Sünde in uns und durch uns. Und den eigentlichen Sieg hat er schon errungen am Kreuz, aber will uns den vollständigen Sieg geben. Und über diesen Sieg lesen wir so gut in 1. Korinther 15. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Die Sünde, auch wenn sie in deinem und in meinem Leben ist, sie ist da. Sie ist real, sie ist echt. Dein Glaubenskampf, der ist echt. Deine Herausforderungen sind echt. Deine Nöte, dein Leiden, deine Schwierigkeiten, sie sind da. Und sie sind wirklich da. Aber in ihrer Kraft sind sie bereits besiegt. Sie können dich nicht für immer festhalten. Sie können nicht gegen die Gnade Gottes widerstehen. Gott verheißt nicht nur den Sieg darüber, dass er ihn am Kreuz vollbracht hat, sondern in seinem Sohn Jesus Christus kann er uns den vollständigen Sieg in unseren Glaubenskämpfen geben. Und Jesus bewirkte diesen Sieg auf einem Berg, während auch er dort ausgestreckt seine Arme hob und an diesem Kreuz hing und diese Worte ausrief, es ist vollbracht. Dort bewirkt er diesen Sieg. Dort finden wir diesen vollständigen Sieg, den wir auch für unser Glaubensleben brauchen. Und so wie sich diese Geschichte von Amalek entfaltet, sehen wir leider oft diese Parallele in unser Leben hinein. Wir müssen in unserem Glaubenskampf handeln. Wir müssen in unserem Glaubenskampf beten. Wir müssen in unserem Glaubenskampf stützen und gestützt werden. Und wir werden in unserem Glaubenskampf siegen. Gott segne uns, wenn wir darüber nachdenken. Amen.